Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit der Eröffnung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Mit dabei William Kentridge und Sharon Dodua Otu, die die Eröffnungsrede hielt. Unabhängiger Journalismus in Russland und in der Ukraine. Wie steht es darum? Ein Gespräch zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit. In Erfurt wurde heute Abend der Veit Harlan-Film Kolberg gezeigt, und zwar auf einer Veranstaltung zur Umbenennung des Erfurter Nettelbeck-Ufers. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, das werden Sie also auch in dieser Sendung erfahren. Und eine Würdigung der Verlegerin Maria Sommer. Seit 70 Jahren kümmert sie sich um Aufführungsrechte großer Dramatiker. Und morgen feiert sie ihren 100. Geburtstag. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Die Ruhrfestspiele sind das älteste Theaterfestival Europas. Ab heute kann man wieder herausragende Produktionen in Recklinghausen sehen, 6 Wochen lang. Und eröffnet wurden diese Festspiele zum einen mit der Rede der Schriftstellerin Sharon Dodua Otu, worauf das Stück Sibyl des südafrikanischen Künstlers William Kentridge folgte. Kentridge, ein Mann, der unterschiedlichste Kunstformen miteinander verquickt: Theater, Musik, Literatur, Zeichnung und auch Trickfilm. Und über dieses Stück Sibyl sagt er selbst, es sei ein Stück über die eigene Sterblichkeit und den Tod, über diesen Zustand der Unsicherheit.
This is a piece about mortality and death and escaping one's death or not escaping one's death, and the state of uncertainty, which before was really the preserve of the artist in their studio, now becomes part of the common language of the world.
Den Zustand der Unsicherheit, der jetzt so etwas wie zu einer gemeinsamen Sprache auf der Welt wird. Stefan Keim, Sie haben diese Deutschlandpremiere, war es ja, für Fazit mitverfolgt. Wie hat sich das, was Kentridge da gerade beschrieben hat, denn auf der Bühne wiedergespiegelt?
Auf grandiose Weise, um das schon mal vorauszuschicken. Genau. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Abend. Er zerfällt in 2 Teile. Das heißt, nee, er zerfällt nicht. Die beiden Teile gehören ganz, ganz eng zusammen. Zunächst einmal sehen wir einen Film, begleitet von Live-Musik, von einem Gesangsensemble und einem Pianisten. Und in diesem Film ist William Kentridge selbst zu sehen, der übrigens, und das passt so perfekt zu den Ruhrfestspielen, mit Kohle zeichnet. Ne? Kunst für Kohle ist ja der Gründungsmythos der Ruhrfestspiele. Dann entstehen Bilder, aber diese Bilder sind nie fertig. Sie verwischen wieder, sie verändern sich. Plötzlich bewegt sich was, dann wird das Bild zur Animation. Und das ist, glaube ich, auch die Grundlage, was er eben auch gerade gemeint hat, und die Grundlage des Abends. Man kann sich auf nichts verlassen. Alles ist ständig im Fluss, alles verändert sich. Und dann heißt das Ganze ja Sibyl. Also es geht um eine Prophetin, um das, was wir ja eigentlich immer alles wollen: gibt uns Sicherheit. Wie entwickelt sich die Pandemie? Wann ist dieser blöde oder furchtbare Krieg endlich zu Ende? Und darum geht es auch, obwohl William Kentridge das alles längst vor Corona und Ukraine-Krieg entwickelt hat. Darum geht es, das Leben ist nicht so. Wir können uns auf keine Prophetinnen und Propheten verlassen.
Ja, und wie hat sich das denn auf der Bühne gezeigt? Also Sie haben ja gerade schon von diesen Kohlezeichnungen gesprochen.
Ja, zunächst einmal gibt es diesen Film, 20 Minuten lang, dann eine kurze Umbaupause und dann gibt es so eine Art Kammeroper, könnte man eigentlich sagen. Immer wieder kommt die Leinwand runter, immer wieder wird auch hier mit Filmen und mit Zeichnungen gearbeitet, die ja bei Kentridge auch nie auf weißen Blättern stattfinden, sondern immer auf Papieren, wo schon was draufsteht, auf Zetteln, auf Zeitungen. Also da gibt es ja immer ganz verschiedene Schichten, wo Realität und auch Geschichte durchschimmert. Und es gibt Musik mit vielen afrikanischen Einflüssen, aber auch Blues, und einmal bilde ich mir sogar ein, auch was Asiatisches gehört zu haben, von Kyle Shepherd und Lanla Malangu. Ja, und da knarzt plötzlich etwas hinein. Diese Szene, die ich ausgesucht habe, da steht ein Darsteller, ein Tänzer in der Mitte der Bühne. Er nimmt verschiedene Blätter. Er möchte herausfinden, was passiert. Er hält sich diese Blätter immer ans Ohr und dann kommt entweder die eine Stimme oder die andere Stimme. Aber was ist denn jetzt seine Prophezeiung? Dann hält er sie sich beide ans Ohr. Plötzlich klingen beide. Er nimmt sich immer mehr Blätter, hält sie an den Ohr, an das Ohr. Es entsteht eine Riesenkakophonie. Und das war auch so ein Bild, wo ich dachte, ja, genau das ist es. Wem vertrauen wir? Wer ist eigentlich unser Prophet? Können wir jemandem vertrauen? Vielleicht ist dann gerade die Kakophonie auch die Schönheit und das und die Unsicherheit auch das Schöne des Lebens.
Mhm. Wir sollten Stefan Keim noch kurz über die Eröffnungsrede sprechen. Sharon Dodua Otu, die kuratiert ja bei den Ruhrfestspielen auch ein schwarzes Literaturfestival. Was hat sie gesagt?
Sie hat, und jetzt gehe ich schon wieder auf die Knie vor einer großartigen Leistung, auch diese Rede war spitze und sie hat so gut mit William Kentridge harmoniert. Sie hat am Anfang erst einmal ganz selbstironisch märchenhaft angefangen, hat von einer Frau erzählt, die auf der Bühne steht, vor einem Publikum in roten Ledersitzen, das sind natürlich wir, hat erzählt, wie sie Leute manipuliert, zum Beispiel den Intendanten, dem hat sie die Idee eingeimpft, dass es ganz toll wäre, sie einzuladen, obwohl das alles nur Manipulation ist. Und dann kommt sie auf den tieferen Grund dieser Geschichte, nämlich sie sagt, wir haben in den letzten Jahren eins gelernt, nicht wer die Fakten benennt, hat die Meinungshoheit, sondern derjenige, der Geschichten erzählt. Beispiele Trump, Johnson hat sie genannt, natürlich kann man sich da noch viele mehr vorstellen. Und schon war sie ganz politisch und dann hat sie uns um die Ohren geknallt, wie großartig es ist, dass wir gerade so offen sind und Flüchtlingen, Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Aber was passiert denn gerade im Mittelmeer? Was passiert mit den anderen Geflüchteten? Warum zeigen wir einmal das Gesicht und auf der anderen Seite ein völlig anderes? Und der Hintergrund ist, es gibt einfach unterschiedliche Geschichten, es gibt unterschiedliche Erzählungen. Und ihre Aufforderung war, wir müssen Leute finden, die Geschichten erzählen, aber eben im demokratischen Geist, eben nicht die Trumps und die ganzen Populisten. Und ich finde, das war eine Eröffnungsansprache, die nicht nur die Ruhrfestspiele sehr geziert hat, sondern sie hat es wirklich geschafft, darzustellen, warum ist Kunst eigentlich so relevant? Weil genau das, dieses Geschichtenerzählen, eben auch nur Kunst kann.
Heute also die Eröffnung. Stefan Keim, können Sie kurz noch mal einen Ausblick geben, was da noch kommt in den nächsten Wochen bei den Ruhrfestspielen?
Ja, gleich morgen wieder Fazit einschalten, dann darf ich noch mal berichten. Dann gibt es auch eine Deutschlandpremiere von Romeo Castellucci, einem sehr politischen Stück. Aber darüber erzählen wir ja morgen. Es gibt eine große Reihe von Cirque Nouveau, also neuem Zirkus. Das ist ein bisschen komisch, der Begriff, denn in Frankreich gibt es das seit den 80er Jahren. Bei uns ist das verhältnismäßig neu weiterhin. Also auf poetische und artistische Weise auch Geschichten erzählen. Es gibt ein paar weitere interessante, auch internationale Projekte, aber auch, und das braucht das Publikum der Ruhrfestspiele auch, dafür stehen die natürlich auch, große Gastspiele von deutschsprachigen Bühnen. Es kommt Barry Koskis Drei-Groschen-Oper vom Berliner Ensemble, es kommt Matthias Brandt in Max Frischs Mein Name sei Gantenbein aus Berlin. Also einfach auch ein paar stargespickte große Theatergastspiele.
Unser Kritiker Stefan Keim über die Eröffnung der Ruhrfestspiele mit Sibyl von William Kentridge in den kommenden Tagen nochmal zu sehen, dort im Großen Haus. Und auf die morgige Premiere haben wir ja gerade schon verwiesen, mehr dazu hier bei Fazit. Stefan Keim, vielen Dank.
Gerne.
Kriegsberichterstattung ist häufig nicht neutral. Die Parteien nutzen die Öffentlichkeit für ihre Propaganda und unabhängige Reporter gibt es nur wenige oder gar keine im Krisengebiet. Was man auch im aktuellen Ukraine-Krieg natürlich beobachten kann, schon Ende März zum Beispiel verließen die letzten beiden Journalisten die belagerte Stadt Mariupol. Und in Russland, da gab es ja bereits vor Beginn des Krieges kaum noch unabhängige Berichterstattung. Da wurden nach und nach kritische Medienunternehmen einfach geschlossen. Zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit habe ich darüber mit Ulrike Gruska gesprochen. Sie ist Osteuropa-Referentin bei Reporter ohne Grenzen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Gruska, seit Beginn des Krieges weisen Medien immer wieder darauf hin, dass die Quellenlage für die Informationen, die wir hören, nicht gesichert ist. Wie kritisch müssen wir denn hinhören und lesen? Wir.
Sehr kritisch. Das ist ja in jeder Situation angebracht und wichtig. Und erst recht, wenn wir so teilweise gefärbte Informationen kriegen wie jetzt aus Russland und aus der Ukraine. Und es ist einfach eine Situation, in der es extrem schwer ist, Informationen von mehreren Seiten aus überprüfen zu lassen, wie das Journalistinnen und Journalisten normalerweise tun.
Wie hat sich die Situation in den russischen Medien denn in den letzten 2 Monaten entwickelt?
In Russland gibt es de facto heute keine Pressefreiheit mehr. Es gab ja schon ganz zu Beginn des Krieges die ganz klare Ansage der Medienaufsichtsbehörde, dass die Wörter Krieg, Angriff, Invasion nicht zu benutzen sind, dass 15 Jahre Haft stehen auf jede Information, die Menschen verbreiten, die den offiziellen Verlautbarungen des Verteidigungsministeriums zuwiderlaufen. Und daraufhin wurden entweder die großen überregionalen kremlkritischen Medien wie der Radiosender Echo Moskau geschlossen oder sie haben selber die Arbeit eingestellt, der Sender Dorscht ein gutes Beispiel. Und die Novaya Gazeta, die kremlkritische Zeitung, deren Chefredakteur ja auch vor kurzem den Friedensnobelpreis bekam und die hier die bekannteste regimekritische Stimme ist, die hat ganz lange versucht weiterzumachen und hat dann zunächst einfach die Berichterstattung über den Krieg eingestellt. Sie hat trotzdem gesagt, wir wissen, ihr, unsere Leserinnen und Leser, braucht uns, ihr wollt unabhängige Informationen. Wir berichten weiter über das, was in der Gesellschaft diskutiert wird, welche Probleme wir jetzt haben durch die Sanktionen. Und selbst die Novaya Gazeta, wirklich eine der mutigsten Redaktionen des Landes, hat Ende März dann gesagt, unter diesen Bedingungen können wir nicht mehr weiterarbeiten. Und damit ist tatsächlich auf überregionaler Ebene der kremlkritische Journalismus erst einmal tot. Und wir haben gesehen, dass in den letzten Wochen und Tagen, also jetzt im April, die Machthaber und Behörden dann verstärkt gegen lokale Journalistinnen und Journalisten vorgehen, die sich weiterhin versuchen, unabhängig zu äußern.
Viele russische Journalisten haben das Land ja jetzt auch verlassen und versuchen inzwischen im Ausland Fuß zu fassen. Was können die denn jetzt bewirken?
Also es sind durchaus teilweise ganze Redaktionen ins Ausland gegangen, die auch versuchen, sich dort neu zu formieren. Die Novaya Gazeta zum Beispiel hat jetzt eine ganz eigene unabhängige Redaktion, Novaya Gazeta Europe, gegründet, die eben gerade sich auf die Beine stellen, einen Redaktionsalltag versuchen aufzubauen, um eben, wie es ja bisher auch schon Exilmedien gibt, zum Beispiel Medusa, die bekannte Seite, um weiter unabhängige Berichterstattung zumindest über Russland anzubieten.
Schauen wir doch noch mal gemeinsam auf die Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn wurde bekannt, dass Selenskyj die ukrainischen Medien verstaatlicht hat, damit dort auch mit einer Stimme gesprochen werde. Trifft das zu?
Das war ein bisschen anders. Also da habe ich mich ehrlich gesagt auch über die Berichterstattung hier in Deutschland ein wenig geärgert, weil da nach einem Dekret von Selenskyj sehr schnell von der Gleichschaltung der Medien in der Ukraine die Rede war. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass sehr, sehr kurz nach Beginn dieses Angriffs sich einige der größten Fernsehsender der Ukraine freiwillig und ohne jede Intervention der Politik, zumindest soweit man das von hier aus beurteilen kann, zusammengeschlossen haben, mehrere Fernsehsender, und haben aus einem gemeinsamen Raum im Untergrund, also unter der Erde heraus, wo man auch vor Beschüssen sicher ist, Programm gemacht. Und dieser sogenannte Fernsehmarathon, so wird das in der Ukraine oft genannt, läuft halt bis heute. Und erst nachdem das geschehen war, gab es dieses eine Dekret von Präsident Selenskyj, was nur das Fernsehen umfasst, also gar nicht die gesamten Medien des Landes, und was sagt, die sollen zusammengefasst werden. Das ist ein ganz vages Dekret. Und das ist, weswegen hier dann schnell von Verstaatlichung oder Gleichschaltung die Rede war. Und das finde ich extrem schwierig, weil, wie gesagt, diese gemeinsame Anstrengung, ein Programm zu machen, von den Redakteurinnen und Redakteuren zum großen Teil ausgegangen ist. Und weil es auch nach wie vor mindestens 2 größere oppositionelle Fernsehsender in der Ukraine gibt. Die kann man momentan nicht übers Internet empfangen, aber über Kabel und Satellit. Und es ist ganz, ganz schwer von hier aus zu beurteilen, wie vielfältig, wie divers die Medienlandschaft gerade im Moment in der Ukraine ist. Und mir kommt das auch manchmal dann so wie eine etwas abgehobene Diskussion so hier aus unseren sicheren Büros vor. Also was wir beobachten können, ist, dass sich zum Beispiel Journalistinnen und Moderatoren, die vorher für extrem Selenskyj-kritische Sender gearbeitet haben, es wurden ja in der Ukraine, das haben wir als Reporter ohne Grenzen auch immer wieder kritisiert, russischsprachige Sender vor dem Krieg auch mehrmals verboten. Und Redakteure zum Beispiel aus diesen Sendern, die ganz dezidiert kritisch dem Präsidenten gegenüber waren, bis vor dem 24. Februar, die berichten jetzt viel, viel weniger kritisch, sondern es geht tatsächlich um diese Selbsterhaltung des Landes. Also insofern hat sich die Berichterstattung schon verändert, auf jeden Fall.
Also kann man sagen, dass die kritischen Stimmen leiser geworden sind?
Also ich finde, dahinter steht die Frage, also wenn man sich fragt, sind die Informationen, die aus der Ukraine kommen, unabhängig? Dann ist das so diese Frage, zählen wir Journalistinnen und Journalisten, die zu einer der Kriegsparteien gehören? Sagen wir per se, die sind unabhängig, oder sagen wir, den Informationen können wir erstmal nicht trauen? Also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, da diversere Stimmen zu hören. Und deswegen sind ja auch die ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten so wichtig. Mhm. Und ja, zusammengefasst, sicher sind die kritischen Stimmen momentan in den Medien leiser, so wie sie auch insgesamt in der Bevölkerung und im politischen Spektrum. Da ein ganz üblicher Mechanismus in jedem Krieg ist, dass der einfach die Bevölkerung und die angegriffene Gruppe quasi erstmal zusammenschweißt gegen den äußeren Feind.
Also jetzt mal ganz pauschal gefragt, gibt es dann so etwas wie Pressefreiheit in einem Krieg?
Naja, das ist ja immer sehr graduell. Also die Ukraine hatte ja auch vor diesem groß angelegten Angriff, war die Situation dort nicht vollkommen frei. Sie war, das kann man sagen, die Medienlandschaft in der Ukraine viel, viel diverser. Da gab es halt verschiedene Sender, die wirklich, weil sie verschiedenen Unternehmern gehört haben, aus verschiedenen Richtungen berichtet haben. Das ist jetzt einstimmiger geworden, auf jeden Fall.
Ulrike Gruska, Osteuropa-Referentin bei Reporter ohne Grenzen. Und wir sprachen über die Entwicklung des Journalismus seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Maria Sommer ist die Grande Dame unter den deutschen Theaterverlegern und sie wird morgen 100 Jahre alt. Seit 1950, also seit über 70 Jahren, leitet sie den Theaterverlag Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb. Sie entdeckte in dieser Zeit Autoren wie Georges Tabori für Deutschland. Sie verlegte Günter Grass, holte Arthur Miller und Graham Greene nach dem Krieg ins zerstörte Deutschland, um nur ein paar Namen zu nennen. Und bis heute hält Maria Sommer die Strippen ihres Verlages in einer Villa in Dahlem zusammen, wo sie auch lebt und mittags mit den Mitarbeitern zusammen ist. Frau Sommer, gratulieren tue ich noch nicht, aber freue mich, dass wir anlässlich Ihres morgigen 100. Geburtstags miteinander sprechen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Werden Sie denn groß feiern?
Nee, ich bin weg, bin den ganzen Tag weg. Und zwar in Potsdam und werde also so ein bisschen auf alten Spuren wandeln. Naja, und mal sehen.
Frau Sommer, über 70 Jahre sind Sie Verlegerin. Als Sie 1950 die Theatersparte des Kiepenheuer Verlags übernommen haben, da waren Sie ja auch noch ziemlich jung, also 28 Jahre. Was ging da in Ihnen vor?
Naja, also Kiepenheuer, das war ein ungeheurer Name für mich, nicht? Also in der Bibliothek meiner Eltern standen also die allerschönsten Bücher. Und dann kam ich dahin und wurde auch engagiert und fand also vor so lauter schreckliche Sachen, komm wieder ein Feldpoststück und Oberst Vittorio Rossi und die ewige Kette, ein Panzerstück.
Und dann haben Sie aufgeräumt, ja?
Da habe ich aufgeräumt, ja, und hatte aber nun natürlich überhaupt kein Geld. Und na, das war also ziemlich schwierig. Und die ersten Sachen, die ich dann hatte, das war also Arthur Miller mit Alle meine Söhne. Das war ein junger amerikanischer Autor, hier noch wenig bekannt. Und dann kam also sehr schnell ein anderer Verlag und schnappte das nächste weg. Mhm. Genauso ging es dann später. Dann hatte ich als erster den Peter Ustinov mit einem Stück Die Liebe der vier Obersten und er kam her und guckte sich die Aufführung an im Schlossparktheater und sagte, ja, das ist ja herrlich und na, ich schreibe ja auch noch mehr. Naja, und dann las ich 14 Tage später, dass er mit einem anderen Verlag einen Generalvertrag gemacht hatte.
Dann waren Sie wieder raus. Aber Frau Sommer, was würden Sie denn heute sagen, welche Eigenschaften muss man mitbringen, damit man aus diesem Wettbewerb dann siegreich hervorgeht?
Fähigkeit.
Zähigkeit.
Naja, also erst.
Sie sind zäh, ja?
No, ich glaube schon. Sonst würde ich nicht heute hier noch sitzen und so mit weiterarbeiten.
Momentan wurde mir gesagt, sind Sie am Aufräumen, am Sichten und am Aussortieren. Da stoßen Sie wahrscheinlich ständig auch auf, ich sage jetzt mal einfach Erinnerungen, vielleicht ja auch auf Schätze der Vergangenheit, die Sie ganz vergessen hatten, oder?
Ach, naja, so die wichtigen Sachen vergisst man schon nicht. Aber ich bin also doch ganz gerührt, wie viele wichtige Leute einem denn so schöne Briefe geschrieben haben, nicht? So von Anoui eben bis Grass oder Christoph Wolf. Grass und Wolf und Tabori, das sind so die drei Sterne. Nicht, wobei wir ja nicht nur Bühnenwerke gemacht haben, sondern eben sehr viel auch die sogenannten Non-Print-Rechte vertreten. Also zum Beispiel an der Blechtrommel von Grass habe ich 7 Jahre lang gearbeitet, bis wir den Vertrag hatten. Ne? Wir haben auch jetzt eben dann zum Beispiel Werke von der Christa Wolf, die ja keine Stücke geschrieben hat, aber wo dann also Sachen bearbeitet wurden, entweder für Hörspiel oder eben als Film oder auch als, naja, also so Monodramen und so, da haben wir also eine ganze Menge Sachen. Aber das ist aber nicht das, was nun wirklich interessant ist. Interessant ist eben, dass man überhaupt die Dinge, die eigentlich gar nicht, also ich spreche von diesen sogenannten Non-Print-Rechten, arbeiten, die gar nicht zunächst für Theater oder Film oder so geplant waren, dass man die dann da hineinbringt und eben vielen Menschen damit nahe bringt.
Und das haben Sie recht früh erkannt, dass man die Rechte klären muss und dass man da die Autoren auch schützen muss, ja?
Ja, natürlich. Mhm.
Sie haben sich ja auch über 20 Jahre bei der VG Wort für Verwertungsrechte eingesetzt.
Ich war Vorsitzende des Verwaltungsrats der VG Wort und das war also für mich doch eine sehr wichtige und auch interessante Arbeit, auch dort vor allem Verleger und Autoren zusammenzubringen und an einen Tisch zu bringen. Ja, da sind wir von also einigen zigtausend Einnahmen im Jahr 65, sind wir dann heute bei mehreren hundert Millionen Einnahmen, nicht, die dann verteilt werden und wo wir dann die verschiedensten Möglichkeiten der Verwertung haben, die ein einzelner Verlag nicht mehr wahrnehmen kann.
Ja, das Thema Urheberrechte war und ist Ihnen anscheinend eine Herzensangelegenheit.
Eben also so wie zum Beispiel in der VG Wort für Urheberrechte zu sorgen, so haben wir es auch vom Bühnenverlegerverband, den ich also auch ziemlich lange geleitet habe. Da habe ich also viele Jahre lang mit den damals Rundfunkanstalten und Fernsehanstalten, also das heißt praktisch ARD und ZDF, haben wir also regelmäßig Sitzungen gehabt und dann also uns gemeinsam um Regeln da gekümmert. Und mir war immer dran gelegen, dass wir also nicht starre Tarife hatten, sondern dass jeweils noch die Möglichkeit war, also persönlich von bis spannen, da Verträge zu machen. Also ich nenne immer gern ein Beispiel. Ich hatte also sehr früh auch viele Immigranten zu uns in den Verlag geholt, also die Rechte von zum Teil auch von den Erben und so. Und unter anderem hatten wir auch dann von Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit. Karl Kraus war in den 30er Jahren gestorben. Und der hatte also nur noch Erben in New York und in Sydney, glaube ich. Beide sprachen kein Wort Deutsch, hatten nie den Namen Karl Kraus gehört und kriegten nun auf einmal Tantiemen, wussten gar nicht, wie sie dazu kamen. Und dann hatte ich, wie gesagt, in diesen Verhandlungen mehrfach dann die Möglichkeit zu sagen, also schaut mal, hier der Karl Kraus ist tot, sein Erbe ist tot, der Nacherbe ist tot, es sind also nur noch Erben, die nichts davon verstehen. Aber ich habe da einen jungen Autor, der hat gerade angefangen, hat auch einen Kriegsblindenpreis bekommen, schreibt aber sehr schwer und sehr langsam, dem muss man also helfen. Und da möchte ich also nicht die unterste Grenze haben, sondern dem geben wir ein bisschen mehr und ich lasse euch dafür den Karl Kraus zum normalen Preis, also nicht so diese prominenten Höhen da. Und das so Sachen, nicht? Die haben eben einfach geklappt und das war gut und wichtig.
Frau Sommer, Sie sind ja offenbar eine energiegeladene, unermüdliche Arbeiterin. Woher ziehen Sie denn diese Kraft, auch im hohen Alter einfach immer noch weiterzumachen?
Weiß ich nicht.
Dann wünsche ich Ihnen für morgen und für die folgenden Tage, Wochen und Monate und Jahre alles Gute.
Dankeschön, das ist lieb von Ihnen. Ich kann es schon gebrauchen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Der US-Fotograf Ron Galella ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der New Yorker galt als König der Paparazzi und machte sich seit den 1960er Jahren durch Bilder von Prominenten in privaten Situationen einen Namen. Jackie Kennedy verklagte ihn, Marlon Brando schlug ihm die unteren Schneidezähne ein, weil er sich nicht ohne Sonnenbrille fotografieren lassen wollte. Galella bestach Portiers, Chauffeure und Reinigungskräfte, um den Stars möglichst nahe zu kommen. Seine Schwarz-Weiß-Bilder wurden von Zeitschriften wie Time oder Life gedruckt. 5 seiner Werke hängen sogar im New Yorker Museum of Modern Art. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat noch einmal betont, dass Antisemitismus auf der Documenta in Kassel keinen Platz hat. Deutschland mit seiner historischen Verantwortung sei ein ganz besonderer Ort, was den Umgang mit Antisemitismus angehe, betonte die Grünen-Politikerin. Gleichzeitig sei Kunstfreiheit ein zentraler Punkt. Roth wandte sich auch gegen Kritik an der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. Die Herkunft allein könne nicht bestimmend sein dafür, was gezeigt werde und was nicht. Hintergrund sind Vorwürfe gegen das Kuratorenkollektiv der Documenta 15 Juan Rupa, dass bei der Ausstellung auch Organisationen eingebunden seien, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Hamburgs Ballettintendant John Neumeier bekommt nach jahrelanger Suche eine Heimat für seine Ballettsammlung und sein Gesamtwerk. Die Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Gebrauchsgegenstände sollen in einer Villa in Harvestehude untergebracht werden, wie Hamburgs Kultursenator Carsten Broster mitteilte. Die Stadt stellt für den Kauf, die Sanierung und den Umbau der Immobilie 15 Millionen Euro zur Verfügung. Broster erklärte, John Neumeier habe die Ballettwelt in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kaum ein anderer. Sein Gesamtwerk von mehr als 170 Inszenierungen bezeichnete der SPD-Politiker als unermesslichen Schatz. Die Bundesregierung will in Berlin ein Medienzentrum aufbauen, um der russischen Desinformationspolitik etwas entgegenzusetzen. Der Krieg richte sich gegen die Kultur und die Demokratie, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Begründung. In dem Zentrum sollen Journalistinnen und Journalisten aus vom Krieg betroffenen Ländern wie der Ukraine, Russland oder Belarus eine Möglichkeit zur freien Berichterstattung bekommen. Die Grünen-Politikerin Roth ist nach eigenen Angaben dazu auch im Gespräch mit Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Es gehe um schnelle Visaregelungen. Faeser hatte bereits angekündigt, verfolgten Journalisten aus Russland den Weg nach Deutschland ebnen zu wollen. Der Schauspieler Ulrich Matthes ist nun Träger des Verdienstkreuzes erster Klasse. Die Ehrung sei ein Dank für das, was Matthes dem Publikum bisher an lebendiger Vergegenwärtigung auf deutschen Bühnen geschenkt habe, sagte Bundespräsident Steinmeier bei der Verleihung im Schloss Bellevue. Er würdigte zudem den überzeugten Demokraten für dessen staatsbürgerliches und soziales Engagement. Matthes lasse sich in die Pflicht nehmen, wenn man ihn brauche, sagte Steinmeier. Ob als Präsident der Deutschen Filmakademie, als Mitglied der Akademie der Künste in Berlin oder als Kuratoriumsmitglied der Akademie für gesprochenes Wort.
Die Kulturnachrichten waren das von Frederik Wirwig. Die Musikkritik hat schon viele Vergleiche für die Essener Band International Music bemüht und viele dann auch wieder verworfen. Tokotronic, Can, Japanik, FSK, sogar Velvet Underground wurde da genannt. Ihr Sound jedenfalls ist speziell und wurde wohlwollend bis begeistert aufgenommen, auch als vor einem Jahr das zweite Album Ententraum erschien. Und bevor wir gleich über den Tourauftakt sprechen, hier mal ein kleiner Eindruck. Immer mehr von International Music, die heute verspätet ihre Tour gestartet haben, und zwar in Leipzig, wo mein Kollege Christoph Möller beim Konzert war. Verspätet, Christoph Möller, weil es wohl auch einen Handbruch beim Bassisten gegeben hat. Das ist natürlich schlecht für so eine Tour. Ist er wieder fit?
Also, der wirkte wieder fit auf der Bühne, trotz überstandenem Handbruch und eines unglaublich heißen und feuchten Clubs, dem Naumanns in Leipzig. Und man hat bei der Band schon diese Freude gespürt, nach über 2 Jahren fast ohne Clubkonzerte wieder spielen zu können. Mhm.
International Music, das sind 3 Männer, so um die 30, denen zum Beispiel Zeit Online schon mal ein, Zitat, hierarchiebefreites Zusammenspiel attestiert hat. Würden Sie das nach dem Konzert heute auch bestätigen?
Ja, das trifft es schon ganz gut. Das sind 3 Freunde da auf der Bühne, die man vom Aussehen her auch so in den 80er Jahren vor Trinkhallen in Essen-Frohnhausen erwartet hätte. Nur, dass die eben tatsächlich heute dort wohnen. Also die sind nicht unbedingt bekannt für eine progressive Männlichkeitsinszenierung. Andererseits könnte man vielleicht sagen, Essen statt Berlin, das ist im Pop ja heute fast schon ein progressives Statement. Und die Besonderheit liegt also in dem Auftreten, dem unprätentiösen Auftreten und den irgendwie auch immer verwirrenden Texten, auch heute Abend auf der Bühne. Man weiß nicht immer so genau, worum es geht. Man versteht sie aber trotzdem. Also es gibt diese Tendenz schon, Rockklischees nicht zu entsprechen. Tatsächlich täuschen die Texte so ein bisschen darüber hinweg, dass das musikalisch jetzt auch heute Abend auf der Bühne gar nicht so innovativ war. Die Besetzung ist schon klassisch Bass, Gitarre, Schlagzeug. Mhm.
So ein gutes Live-Konzert, das klingt ja auch, ja, ich sag jetzt mal, im guten Fall anders als das im Studio produzierte Album. In diesem Fall ist es ja auch ein Album mit Effekten, mit Echos und so weiter. Was hat denn die Band da auf der Bühne dann daraus gemacht?
Also schon versucht, das so auch auf die Bühne zu bringen. Es gab viel analogen Hall dann eben, auch auf dem Gesang vor allen Dingen. Ganz am Anfang, da gab es so eine ruhige Passage, da habe ich kurz gedacht, oha, das erinnert jetzt aber stark an Simon and Garfunkel. Der Eindruck hat sich zum Glück schnell aufgelöst. Und diese vermeintlich fehlenden Studioeffekte, die wurden dann eben auf der Bühne mit musikalischen Tricks ausgeglichen. Manche Songs wirkten, als wären sie eine Oktave tiefer gespielt worden. Und dann gab es auch literarisch durchaus interessante Passagen, so Instrumentalpassagen mit Gesang, wie in so einem Bewusstseinsstrom und auch Texte, die man so auf der Platte nicht hört. Es gab dann auch mal Rollenprosa. Der Bassist Pedro Crescenti ist in die Rolle des Gedankenlesers Herrn Schmidt geschlüpft, der gute und schlechte Gedanken zählt. Also diese anziehende Orientierungslosigkeit der Platte, die gab es schon auch live.
Mhm. Die Kritik ist ja, wie gesagt, ziemlich begeistert von dieser Band, aber vielleicht noch mal zu den Vergleichen, wo Sie jetzt auch mehrfach die Texte erwähnt haben. Wie verhält sich denn jetzt zum Beispiel International Music zu Tokotronic?
Ja, also mit den Vergleichen, die bringen halt schon eben vieles, was man so aus dem Rock kennt, auf die Bühne. Und gerade weil sie eben auf Deutsch kennen, ist dieser Vergleich schon naheliegend. Und es gibt auch Ähnlichkeiten. Also beide Bands singen Texte, die uneindeutig genug sind, um da eben verschiedene Bedeutungen hineinzulegen. Beide Bands haben so diese Geisteshaltung, deutsche Texte in so eine poetische Uneindeutigkeit zu überführen. Aber es gibt eben diesen großen Unterschied, dass International Music zu Tokotronic zum Beispiel keinen ausgesprochenen politischen Anspruch haben. Ihr Zugang zu Rockmusik und zu deutschen Texten ist deutlich unprätentiöser und spielerischer. Und das merkt man allein schon an den Songtiteln. Also Tokotronic, da heißen die Songs eben Jugend ohne Gott gegen Faschismus oder Kommt mit in meine freie Welt. Und bei International Music, da heißen die Stücke eben Zucker, Marmeladenglas oder Der Traum der Ente.
Und wie kam das beim Publikum an heute, auch nach dieser langen Abstinenz?
Ja, man merkt das allgemein auf Konzerten im Moment, dass sich da schon etwas entlädt. Es gibt noch so eine anfängliche Vorsicht natürlich, wie sich das jetzt anfühlt nach, ja, was heißt nach Corona, eigentlich während der Pandemie auch ohne Maske auf Konzerte gehen zu können. Aber das Konzert heute Abend war ausverkauft. Ich habe viele zufriedene, fröhlich erschöpfte Gesichter gesehen. Manche bestimmt auch, weil sie nach 1,5 Stunden endlich wieder an die frische Luft konnten. Das Publikum in Leipzig war erstaunlich textsicher. Das Üben hat sich gelohnt, hat die Band gesagt. Und das stimmt tatsächlich. Das war schon ein gelungenes, auf beste Art verschrobenes Rockkonzert.
Das sagt Christoph Möller über den Tourauftakt der Band International Music in Leipzig. Nächste Station sind Dresden, Jena und Magdeburg. 20 Nettelbeck-Straßen gibt es in Deutschland, unter anderem auch ein Nettelbeck-Ufer in Erfurt, wo schon länger um eine Umbenennung gerungen diskutiert wird, denn Joachim Nettelbeck, das war in der Kolonialzeit ein Mann, der am Menschenhandel beteiligt war und er hatte auch preußische Könige zum Erwerb von Kolonien bewegen wollen. Interessant auch, dass er zu einer Ikone für die Nationalsozialisten wurde und das wurde heute Abend bei einer Veranstaltung der Decolonize-Gruppe in Erfurt thematisiert. Matthias Dell war dabei, bevor wir über diesen Film sprechen, der heute Abend gezeigt wurde, nämlich Kolberg von Veit Harlan, müssten wir noch die Verbindung herstellen. Was hat dieser Joachim Nettelbeck jetzt nochmal mit der Stadt Kolberg bzw. mit der Belagerung unter Napoleon zu tun?
Nettelbeck wurde 1738 in Kolberg geboren und ist 1824 dort gestorben. Und ich verfolge ja die Debatte in Erfurt seit 2 Jahren. Und am Anfang, als gar keiner wusste, wer das eigentlich war, dann waren diese kolonialen Aktivitäten total unbekannt. Also, dass er eben am Versklavungshandel beteiligt war und so weiter. Während man häufiger von Leuten, die ihn kannte, hörte, das ist doch der Verteidiger von Kolberg. Da hat er nämlich 1807 gegen die napoleonischen Truppen Widerstand geleistet.
Das heißt, er war ein Held, ja? Also, er wurde als solcher auch von den Nationalsozialisten verehrt und gefeiert.
Ja, genau, beziehungsweise ja, so ungenau, weil das nämlich, das war auch heute Abend so deutlich zu spüren, sehr schwer zu trennen ist, wo hört die historische Wahrheit auf und wo fängt der Mythos an. Denn in der Realität, also historisch, militärstrategisch, war dieses Verteidigen von Kolberg ziemlich sinnlos. Und das wäre auch ein Grund, warum wiederum Nettelbeck, anders als meinetwegen Blücher oder Kneisenau, denen man durchaus militärische Leistungen, Reformen zugutestellen kann, die man von heute aus noch würdigen würde, dass der sowas eben nicht hat. Andererseits wird Nettelbeck aber wiederum viel stärker verehrt und das hat natürlich mit dem Mythos zu tun, den wiederum dieser Veit Harlan-Film Kolberg sehr mustergültig beschworen hat. Goebbels hat den persönlichen Auftrag gegeben 1943, der ist dann erst im Januar 1945 fertig geworden und es geht natürlich darum, in die Geschichte zurückzugehen, also man tut es, als ob es Geschichte wäre, das ist ganz vieles, stimmt da überhaupt nicht, um zu zeigen, so kämpfen wir jetzt gegen im Zweiten Weltkrieg praktisch bis zum bitteren Ende. Und dafür wird Nettelbeck gespielt von dem damals unglaublich beliebten Schauspieler Heinrich George, der haut dann lauter so Sätze raus, wie sie auch im Goebbels-Reden 1945 hätten erklingen können. Wir können ja mal kurz reinhören, wie er Kneisenau im Film seinen Kampfesmut erklärt.
Kneisenau, können wir alten Mann doch die Schande nicht antun und unsere Stadt dem Napoleon preisgeben. Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren.
Das ist so ein mustergültiger Satz, lieber begraben als kapitulieren. Und man kriegt doch einen leichten Eindruck davon, wie effektvoll George das spielt, nämlich ganz leise, ziemlich lässig, häufig auch mit Witz gegenüber den anderen. Und was der Historiker und Filmemacher Felix Möller, der die Einführung zu Kolberg übernommen hat heute Abend, erzählte, war, dass Goebbels sich sehr stark mit Georges Nettelbeck identifiziert hatte, also sich auch so als radikaler Antreiber sah, der die Massen mobilisiert, wie in der berühmten Sportpalastrede.
Kolberg war ja so ein richtiger Durchhaltefilm, den man heute gar nicht mehr zeigen darf ohne Kommentierung. Sie haben es ja gerade erwähnt, dass das der Filmemacher Felix Möller getan hat. Und daraus ergibt sich dann ja wahrscheinlich auch die Diskussion, wie sie dann heute Abend sich entwickelt hat oder verlaufen ist. Was waren denn da die entscheidenden Punkte?
Ja, im ersten Moment wirkte die ziemlich ungeordnet. Da war zum Beispiel eine Frau, die dann Nettelbeck verteidigen wollte. Ach, das ist doch ein Patriot, der hat was Gutes gemacht, seine Stadt verteidigt, wo man dann kurz irritiert dachte, das ist jetzt der Film, der das erzählt, nicht die historische Wirklichkeit. Also wo man merkt, wie wirkmächtig dieser Mythos ist und wie schwer da es ist, dahinter zu kommen. Und die spannende Frage für mich war dann aber irgendwann, weil nämlich Möller auch erzählt hat, dass der Film eben, weil er erst Ende Januar 1945 fertig wurde, gar nicht mehr so viel gesehen werden konnte, wie die anderen Harlan-Filme, die 20-30 Millionen Leute hatten. Das heißt, die Frage ist eigentlich, woher kennen wir den dann alle? Warum ist das eigentlich so ein Mythos? Und da liegt die Überlegung nahe, dass es vorher eben diesen Mythos auch schon gab und zum Beispiel ein Theaterstück von Paul Heyse, auf das sich der Film auch bezieht. Das heißt, die Nazis haben vielleicht gar nicht als Erste instrumentalisiert, sondern die deutsche Geschichtsschreibung hat das vorher schon gemacht. Dafür spricht zum Beispiel auch, dass die Erfurter Straße eben 1905 bereits nach Nettelbeck benannt worden ist, also vor den Nazis, in der Zeit, als Deutschland gerade den Aufstand gegen die Herero niederschlägt im heutigen Namibia. Und also kurzum, das ist die Frage, warum wurde der damals zur Ehrung empfohlen? Was ich aber noch sagen will, bei der ganzen Ungeordnetheit und Ungestümheit der Diskussion vielleicht, was deutlich zu spüren war, war das Bedürfnis und das Interesse der Leute, sich da auszutauschen, ein Bild zu machen. Das Studio im alten Schauspielhaus war mit 50 Leuten sehr, sehr gut gefüllt.
Ja, apropos Diskussion, wie ist denn jetzt der Stand bei der Umbenennungsdiskussion in Erfurt?
Na, eigentlich könnte Erfurt relativ modellhaft sein. Es wurde aber auch angemerkt, dass die Stadtverwaltung etwas lahm ist. Denn es gibt einen Stadtratsbeschluss aus dem April 2021, dass man einen runden Tisch einberufen will, der eben genau diese Öffentlichkeit herstellen würde, die heute praktisch dieser Abend hergestellt hat. Auch ein Format, was an die Zeit um 1989-90 erinnert und was eben zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen könnte. Und da ist bis jetzt von Seiten der Stadtverwaltung nichts passiert. Da wird Corona so ein bisschen vorgeschoben, aber irgendwie merkt man auch, es fehlt so ein bisschen die Idee, wie man das jetzt genau macht. Und zuletzt gab es sogar einen Vorschlag von CDU und FDP, die immer gegen die Umbenennung waren, dass man diesen runden Tisch wieder kassiert, angeblich weil irgendwie Ukraine-Krieg ist und das jetzt nicht so richtig passt und man sich lieber nicht öffentlich treffen sollte. Und das ist natürlich erstens schäbig, weil man irgendwie diese so intransparent im Hinterzimmer irgendwas auskungeln will. Und zweitens, wenn man sich diesen Russlandkrieg anguckt gegen die Ukraine, kann man ja neokoloniale Momente darin erkennen. Und das spräche dann viel stärker dafür, das zu machen, was heute Abend versucht worden ist, nämlich sich mit der immer noch nicht so weit verbreiteten Kolonialgeschichte zu beschäftigen, auch hier in Deutschland.
Matthias Dill über Kolberg, den Film von Veit Harlan, der heute Abend in Erfurt gezeigt wurde. Und zwar bei einer Veranstaltung der Decolonize-Gruppe zur Umbenennung des Nettelbeck-Ufers in der Stadt, seit langem umstritten. Vielen Dank, Matthias Dill.
Und bitte sehr.
Ja, und wir kommen an dieser Stelle zur Kulturpresseschau. Wie immer der Blick in die Feuilletons von morgen. Heute von Tobias Wenzel.
Das Schlimme scheint zu sein, dass ein Ende nicht abzusehen ist, sagt der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink über den Krieg im Gespräch mit Jan Küveler von der Welt. Weder Russland noch die Ukraine werden erreichen, was sie erreichen wollen. Es wird dauern, bis sie sich damit abfinden und mit weniger zufrieden geben. Die Ukraine damit, dass sie etwas verlieren, Russland damit, dass es nur wenig gewinnen wird. Das Geheimnis des Friedens ist Erschöpfung. Und von Erschöpfung sind sowohl Russland als auch die Ukraine noch weit entfernt. Ein Lob der Erschöpfung. Wer hätte das gedacht? Humaner wäre es aber, wenn es neue Regeln gäbe, wenn die Kriegsparteien anstatt mit Waffen nur mit Worten bis zur Erschöpfung kämpfen dürften. Allerdings wäre dann Russland klar im Vorteil. Die russische Sprache eignet sich einfach besser für Beleidigungen, Flüche und Obszönitäten. Das jedenfalls entnimmt man dem neuen Eintrag des Kriegstagebuchs, das Sergei Gerassimow aus Charkiw, also von der Front, für die Neue Zürcher Zeitung führt. Russische Obszönitäten sind ein interessantes linguistisches Phänomen. Man kann 5 von 6 Wortwurzeln nehmen und mit einer fast unendlichen Zahl von Präfixen und Suffixen aus ihnen alles Mögliche zusammensetzen, wie mit Legosteinen, schreibt der ukrainische Schriftsteller. Theoretisch kann man als Russe über jedes Thema sprechen und dabei nur Obszönitäten und eine Handvoll Pronomen und Präpositionen verwenden, denn russische Obszönitäten können alle Wortarten außer Pronomen und Präpositionen umfassen. Das Ukrainische habe diese grammatikalischen Möglichkeiten nicht. Wer auf Ukrainisch so richtig fluchen wolle, müsse in seine Rede russische Worte einbauen. Natürlich lechzt hier der Leser, der kein Russisch spricht, nach Beispielen. Zwar gibt Gerassimow eines durch einen zitierten Dialog, 2 Männer reden über eine Dose Kaviar, aber jedes der 13 Fluchelemente enthält der Autor uns vor, indem er es durch ein Sternchen ersetzt hat. Wohl um uns, wie kleine Kinder, vor den schmutzigen Worten zu schützen. Auf Kosten des Textverständnisses. Klare Worte dagegen im Tagesspiegel. Allein in der Ukraine, die damals Teil der Sowjetunion war, wurden während des Zweiten Weltkriegs 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet, schreibt Thomas Gehringer. Es geht um eine Arte-Dokumentation von Ingolf Gritschneder darüber, wie die Nazis ihre Gräueltaten in der Ukraine zu vertuschen versuchten. Die Dokumentation drehte der Filmemacher Ende 2021 in Kiew und Lviv. Die Bilder aus dem ukrainischen Nochfrieden bilden im Kopf des Betrachters einen krassen Kontrast zum aktuellen Kriegsgeschehen, während die Archivaufnahmen aus den 1940er Jahren der Gegenwart näher scheinen, schreibt Gehringer. Zu Beginn der Dokumentation könne man auf einer Schrifttafel lesen: Der Film zeigt ein Land, das es so nie wieder geben wird. Da muss man erst einmal tief durchatmen. Die Tageszeitung Die Welt bringt einen auf andere Gedanken. Auf der Liste der bedrohten Vogelarten steht seit einiger Zeit ganz oben der Gashahn. Noch vor wenigen Monaten krähte er fröhlich von jeder Pipeline herunter, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne. Über die Vermehrung des Gashahns ist wenig bekannt. Die scheuen Gashennen hat noch niemand zu Gesicht bekommen. Man weiß daher nicht, ob sie überhaupt existieren oder ob sich der Gashahn per Rohrteilung fortpflanzt.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.